am Wegrand.
Wow, schau, hey. Da ist sie.
Da ist sie. Ein Podcast zum Aufblühen.
Oh, warte. Oh nein, sie ist sie nicht. Sie ach, sieht nur nicht aus, dass sie sie sein, aber sie ist gar nicht.
Mit dem Beat Fischer
ha.
Und dem Thies Wachter.
Aber sie ist sie doch.
Ja, und sie ist sie eben doch nicht. Sie ist die falsche Alpenrose. Eine andere erwartet. Mach nichts, wir bleiben tipptopp.
Alpenrose, da kommen einem so Songs und so weiter in den Sinn, wo wir jetzt nicht weiter ausführen, oder? Oder hast du Lust, hast du etwas vorbereitet?
Sicher.
Ja, ich meine, du willst schon ein Gedicht vortragen oder einen Song singen oder so. Weißt du?
Nein, nichts Kulturelles.
Nichts Kulturelles. Aber wenn man Alpenrose hört, hört man ja vor allem einen Song, oder nicht?
Nein, ich überhaupt nicht. Ich denke gerade an die Pflanzen.
Aha, nicht an Polo. Jetzt hast du mich ein bisschen verwirrt. Also wir sind an Alpenrosen hergelaufen. Das habe ich ja gewusst. Willst du die Alpenrosen zeigen? Ich habe nachher gesehen, schau, da hinten blüht sie. Wir sind hergelaufen. Und nachher sagst du, es ist die falsche.
Ja, ich habe eine andere Art erwartet. Es gibt zwei Alpenrosenarten bei uns in der Schweiz. Und wir sind in einem Kalkgebiet. Und da habe ich jetzt echt erwartet, aha, Kalk, da müsste doch die bewimperte Alpenrose wachsen.
Die bewimperte Alpenrose, was hat das mit Kalk zu tun?
Einfach, das ist die Art, die auf Kalk wächst. Und dann gibt es die zweite Art, die wir jetzt vor uns haben, die mehr saures Gestein bevorzugt. Die rostblättrige Alpenrose wächst jetzt also hier in einem Kalkgebiet.
Jetzt wächst also die rostblättrige Alpenrose, ohne mit den Wimpern zu zucken, im Kalkgebiet.
Ja, so kann man es sagen. Und es ist wunderbar.
Er strahlt wieder über das ganze Gesicht. Was ist denn so wunderbar an dieser?
Nein, mir gefällt es, dass sie mich getäuscht hat. Oder man muss immer gut schauen, bevor man es weiss.
Lass du dich gerne täuschen?
Ich lasse mich gerne überraschen.
Und wieso kommt denn die keibe rostblättrige Alpenrose, wo wir dann sicher noch hören, wieso, dass sie so heisst, wieso kommt denn die da in diesem Kalkgebiet überhaupt vor?
Also jetzt schaue ich rundherum. Vor uns ist eine Weide. Ziemlich viel abgeweidet. Und da hinter uns, wir sind gerade in einem Fichtenwald. Und wir wissen eigentlich, dass die Nadeln von diesen Rotnannen, wenn die runterfallen, zu einer Versauerung vom Boden führen. Also die führen zu einem sauren Verhältnis. Und das ist natürlich entscheidend für das Wachstum der Pflanzen. Bodensituation. Und das ist in dem Fall hier sauer. Obwohl nebendran gerade Haufen Kalkzeiger an diesen Felsen wachsen.
Ja, und die wir jetzt hier vor uns haben, die wachsen sogar auf einem Kalkfelsen, oder?
Ja.
Und wegen diesen Tannen da kann die da wachsen.
Ja, das ist sicher. Vielleicht ist da früher auch beweidet worden, Beweidung kann auch zu einer Versauerung führen. Aber da ist das Wichtigste sicher das Notudepot, das da seit Hunderten von Jahren runterrieselt und einfach eine kleine saure Insel macht im Kalkgebiet.
Also mir gefällt es natürlich, dass du mir jetzt im Gegensatz zur letzten Episode mit der Silberwurz, die schon lange verblüht ist, dass du mir jetzt eine Pflanze noch zeigst, die wirklich blüht und zwar sehr schön.
Ja. Mir gefällt es natürlich auch. Die blüht auch relativ lang. Es fängt im Mai an bis im August. Je nach Höhenstufe. Jetzt sind wir hier in einer Zwergstrauchheide. Also gerade in der subalpinen Stufe. Also was sind wir etwa 700, 800 Meter. Weiter oben ist die Waldgrenze. Da fühlt sie sich wirklich wohl und da macht sie die grossen Bestände. Da in Abwechslung mit eben den bewimperten Alpenrosen. Vielleicht müssen wir jetzt gleich mal das anschauen.
Ja, könnte es echt sein, dass die rostblättrige Alpenrose so ein bisschen wie ein Rost hat am Blatt.
Oh, Thies, wie aufmerksam. Jetzt aber Vorsicht, Vorsicht. Jetzt nehme ich einen neuen Trieb und tue die kehrende Blätter. Und das sind, ja, was sind die 1,5 cm bis so 5 cm lang. Richtig ledrig, lanzettlich, wenn du sie anschaust. Aber die neuen Blätter, die frischen, die so hellgrün sind, sind auf der Unterseite so gelblich punktiert. Oder gelblich einfach, gelblich-grün, siehst du? Und erst die alten haben die Rostfärbung, die eben namensgebend sind.
Ja, jetzt hast du mich gerade auch ein bisschen überraschen, gell, mit dem.
Ja.
Ich lasse mich eben auch noch gerne überraschen.
Das ist immer wieder eine Überraschung mit dir, Thies. So, und der Unterschied zu den Bewimperten wäre jetzt einfach,
dass die Bewimperte so wie Wimperli an den Blättern hat.
Ja, die Frage ist immer wo, aber du weisst es ja sehr gut.
Und zwar an den älteren Blättern.
Nein, auch an den jüngeren. Kann auch sein.
Also gut.
Aber das sehen wir jetzt nicht. Und dann gibt es übrigens noch den Hybrid. Also einen, der beide Merkmale teilt.
Die kreuzen sich?
Die kreuzen sich, ja.
Also, wieso gibt es denn nicht nur den Hybrid?
Ja, weil sich einfach die Stammform schon besser durchsetzen kann.
Auf dem Kalkgebiet oder eben da im Sauren.
Ja. Und das ist ein wunderschönes Exemplar. Also, das ist ein Rechtspolster, das die Pflanze macht.
Ist das eine Pflanze?
Das ist eine Pflanze. Ein Zentrum, und nachher wusch, wächst sie, polsterförmig, aber wie ein Riesenpolster, vielleicht bis zu einem Meter hoch da. Und hat ein eigenes Mikroklima, aber wenn du reinschaust, ist eigentlich alles nur Äste und keine Blätter. Und die Blätter sind nur auf der äußersten Schicht. Also dort, wo es eben etwas bringt, dort kann man Photosynthese machen.
Das Polster, das erinnert mich so ein bisschen an die letzte Episode, an Silberwurz. Einfach 500 Meter weiter oben.
Ja, und einfach in einer anderen Dimension. Oben haben wir den Zwergwuchs gehabt und jetzt dürfen die Pflanzen ein bisschen grösser werden. Aber dank dem Polster, genau das Gleiche, haben wir ein eigenes Mikroklima, wo eben weniger verdunstet wird, also eine höhere Luftfeuchtigkeit. Das Wasser kann wieder behalten werden. Weil auch die haben Stress. Der Wind ist da immer noch zünftig, obwohl wir zwischen den Bäumen sind, zwischen den Fichten. Aber Wind treibt da immer das Wasser weg. Und zum Wasser zu kommen, ist einfach stressig bei alpinen Pflanzen, zu alpinen Pflanzen.
Und noch ein bisschen auf den Sommer drauf an. Jetzt in dem Sommer, wo wir die Aufnahme machen, haben sie wahrscheinlich nicht so Wasserstress.
Ja, darum geht es auch wunderbar. Und sie blüht eben, wie du ja gesagt hast.
Und jetzt willst du sicher etwas zu dieser Blüte sagen.
Oh ja. Also ich nehme da ein Ästchen mit einem Blütenstand. Da kann ich es besser zeigen. Also wir haben ja immer einen wunderbaren Blütenstand. Du siehst, das sind so 3 bis 10, wenn man so drüber schaut. Und die sind so wunderbar exponiert, das wollte ich sagen. Gegen aussen zu oberst wie eine neue Schicht von der Architektur, dass es den Bestäuben die gut sieht. Und wenn wir eine einzelne Blüte anschauen, siehst du, die ist 5-zählig, die rosa Blüte, vielleicht 1,5 cm lang. Da siehst du die 5 Zipfel und unten macht sie Röhren, also trichterförmige Röhren. Jetzt tue ich die ein bisschen auf und dann siehst du nachher die Staubblätter, 10 Staubblätter rauskommen und da, ups, alles klebrig. Siehst du, wie es leuchtet?
Ja, sehe ich.
Der Nektar. Und du siehst auch das kleine grüne Böllchen an der Basis, das ist der Fruchtknoten, also wir in der Zwitterblüte.
Schön.
Ja. Itzig, zeige dir etwas, wo ganz schwierig zu sehen ist, müsstest du eine Lupe haben, müsstest du sie vornehmen. An der Basis, im Inneren, sind die rosa Kronblätter stark behaart. Und auch die Basis der Staubblätter sind behaart. Und das ist eigentlich ein Schutz, damit das nicht die Falschen kommen, den Nektar rauben.
Welche Falschen?
Die, die nur würden Nektar nehmen und keine Bestäubung durchführen. Das ist ja je nach Anatomie der Insekten.
Und was sind die richtigen?
Das ist klar eine Humali bestäubte Pflanze.
Lang- oder kurzrüsselige Humali?
Lang eben. Das heisst, die zwängt sich da in den Kelch rein und streckt nachher den Rüssel und gelangt so eigentlich an Nektar, an Zuckerwasser.
Gelangt so an Nektar?
Ja, kommt so an Nektar rein. Und während dieser Zeit wird sie nicht einmal richtig bepudert, sondern massiv bepudert, weil das sind so klebrige Pollenkörner. Es gibt so Striemen an den Beinen auch weg.
Sicher unangenehm, so klebrig.
Sie merkt es auch gar nicht, weil sie geht einfach weiter zu den nächsten Blüten und dort wird sie an dieser klebrigen Narbe abgestreift und so hast du die Fremdbestäubung, die du immer willst.
Du, aber jetzt noch etwas.
Ja, genau das, was ich wollte sagen. Schau da, jetzt habe ich es gerade gefunden. Jetzt habe ich eine Blüte noch mal angeschaut. Und du siehst, da hat es ein Loch an der Basis von dieser Blüte.
Ja, das ist wieder so eine Kurzrüsselige, die da einfach oder ein Bienchen, das reinbeisst oder so, oder?
Ja, das ist jetzt ein richtiger Räuber. Weil der bringt nichts für die Bestäubung. Der ist schnell, der gewusst, dort drinnen gibt es etwas zu essen. Also gehe ich schnell ein Loch beißen in die Kronröhrenwand und hole mir nachher meine Beute. Und tschüss.
Ein Alpenräuber. Aber im Fall, das ist nicht das, was ich wollte sagen oder fragen. Ich wollte einfach sagen, also es werden Bestäuber angelockt. Und ich habe immer das Gefühl, die Alpenrosen, die schmecken so gut. Ist das etwas anderes, wo einfach in der Nähe von der Alpenrosen wächst, oder ist das die Alpenrose selber?
Das ist die Alpenrose selber, ja.
So ein würziger Geruch?
Ja, also gut, sie schmeckt einfach, ich habe es nicht so gern. Also, ist nicht so speziell für mich.
Nein, das ist aber ein anderer, das ist ein harziger, ein würziger Geruch. Kommt denn das von den Blättern oder von der Trieb? Warte, ich muss mal da. Nein, das ist irgendwie nicht das, was ich meine. Es muss etwas sein, was bei der Alpenrose wächst. Das ist jetzt komisch. Ich bin immer überzeugt, die Alpenrose, die tut so gut schmücken.
Ja, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Was ich aber kann, ist sagen, tu nicht zu viel davon naschen oder so. Sie ist ziemlich giftig.
Giftig?
Giftig, ja. Und zwar alles. Blätter, Blüten und sogar, das ist interessant, der Nektar, das heisst der Honig. Der Honig, der gemacht wird, ist giftig von Alpenrosen. Den würde ich wirklich empfehlen, nicht zu essen.
Ah ja? Aber wird das nicht irgendwie manchmal so als Alpenrosenhonig und Berghonig und so? Und dann sieht man so Alpenrosen auf den Etiketten und so verkauft.
Das gibt's, ja. Und das würde ich klar nicht essen. Also da könnt ihr schnell, wenn ihr von dem mit CS ist, da könnt ihr schnell so Schwindelgefühl, Erbrechen, Unwohlsein. Schlussendlich kann es bis zur Atemlähmung gehen bei dieser Pflanze.
Opa, du. Aber da die Bergimker wissen gar nicht, woher dass die Bienen ihren Nektar haben.
Sie wissen es eigentlich schon, er ist auch sehr kräftig, sagt man, und hat einen eigentümlichen Geschmack. Und im Ausland wird er manchmal wirklich angeboten, aber ich würde ihn wirklich nicht essen. Und von diesen Vergiftungsfällen sind im Altertum, gibt es da schon Berichte. Einen schönen Bericht habe ich gefunden.
Ja, warte jetzt noch schnell. Also ich wollte einfach noch schnell zwischenschieben, dass einfach das ein weiterer Beleg ist, dass das Hören von am Wegrand von unserem Podcast kann Leben retten.
Ja, denn mir ist ja da auch nicht so viel Hung, habe ich das Gefühl. Dass das, also.
Kannst du jetzt nicht einfach mal Ja sagen?
Ja.
Also, weiter.
Es gibt eine Geschichte, 500 Jahre vor Christus ist die passiert, wo die total ausgehungerten griechischen Soldaten von einem Feldzug sind zurückgekommen und dann haben sie so eine Kruhe gefunden mit sogenanntem Tollhonig. Und das ist eben Honig, wo man gewusst hat, der ist aus Alpenrosen gemacht worden. Und haben sich natürlich gerade auf den gestürzt und sind dann wirklich wie toll umgetorkelt. Sie waren also wirklich belämmert für die nächsten paar Tage. Sie sind nicht gestorben, nach Legende, aber es ist irgendein Stoff drin, der sie einfach außer Schach gesetzt hat.
Die Frage ist jetzt, wer den Krug hergestellt hat?
Ja, das ist die Frage. Vielleicht hätte man ja das auch wollen nach einem Feldzug. Aber interessant ist, dass sogar Produzenten vom Honig diesen Effekt auch spüren. Dass also die Bienen, wenn sie immer an Alpenrosen gehen, Nektar naschen und Pollen sammeln, selber so in einen Rauschzustand kommen und rumtorkeln. Also wie wenn wir zu fest ins Alkoholglas geschaut hätten.
Wieso legt man dann Alpenrosen ins Heu?
Das weiss ich gar nicht, dass man das macht.
Ja, weil der Polo Hofer singt ja die Alpenrosen, die neben uns im Heu gelegen sind, oder irgend so etwas, oder?
Das weiss ich jetzt also nicht, wieso man das macht.
Ja, das lassen wir jetzt einfach mal stehen. Also, ich finde auch noch gut, dass du nicht auf jede Frage eine Antwort weisst.
Ja, wieso soll ich? Ja, das geht nicht. Aber eigentlich ist noch spannend, die Systematik kommt mir zu, die haben wir gar nicht erwähnt.
Die Systematik ist langweilig.
Ist der Hammer bei dieser?
Ja, Systematik, das ist schon ein Wort, das so trocken, staubtrocken tönt.
Also gut, Verwandtschaftsverhältnis.
Das tönt jetzt auch nicht unbedingt attraktiver. Was ist, ja, komm mal, also, dann sag, was ist spannend.
Also Rhododendron Verruginium, der Name, latinisch.
Rhododendron? Ja, das haben wir natürlich in den Gärten auch.
Ah, jetzt wird es spannend.
Was ist jetzt spannend daran?
Ja, was hast du dort für Arten in den Gärten?
Ja, da so riesige halt. Ja. So aus dem Mittelmeer und so. Oh, falsch. Ja, wahrscheinlich aus Asien. China.
Sehr gut, sehr gut.
Es kommt ja alles aus China, fängs. Halt auch die Rhododendren.
Die meisten tatsächlich. Es gibt über 1000 Arten bei dieser Gattung Rhododendron. Und über die Hälfte von denen wachsen tatsächlich in China. Und 400 sind zum Beispiel endemisch, die wachsen nur in China. Also es ist tatsächlich so, Himalaya muss ja überwältigend sein, wenn die Rhododendren blühen. Und da gibt es strauchförmige, aber auch baumförmige. Und die siehst du bei uns manchmal auch in den Gärten, also vor allem südlich der Alpen, in Norditalien.
Ja, darum habe ich gesagt Mittelmeer, aber das sind natürlich Gärten vom Mittelmeer.
Ja.
Das sind die Gärten, wo du manchmal so englische Reisegruppen zeigst, gell?
Ja. Und die sind ja so toll. Also wer irgendjemand wirklich Rhododendren gerne hat, der muss man in Himalaya oder in die oberitalienischen Gärten.
Die sind toll, nicht die englische Reisegruppe.
Ja.
Die sind auch toll, oder? Sind,
ja. Gehen wir weiter. Und eben zwei haben es geschafft, in den Alpen sich zu etablieren im Laufe der Evolution. Also in der Schweiz, in Europa gibt es etwa 8 und ja, das sind die beiden. Und ich finde das natürlich wunderbar. Wichtig ist, es ist überhaupt keine Rose. Die Art gehört überhaupt nicht zu den Rosen. Es ist ein Heidegewächs. Auf Deutsch, Erika C. Wie heisst sie Deutsch?
Du kommst mir manchmal ein bisschen vor wie ein katholischer Priester. Die können manchmal auch nicht mehr Deutsch, nur noch Latinisch.
Also, es gehört zu den Heidekrautgewächsen. Überhaupt nicht mit Rosen, aber weil es so schön rosa blüht. Und in den Alpen hat man halt denen gesagt, das sind Alpenrosen.
Manchmal hört man so ein bisschen Kuhglocken im Hintergrund und die wachsen ja ganz nah bei der Alpweide. Ist denn das auch für die Kühe in dem Fall gefährlich, wenn sie da davon naschen?
Ja, es ist gefährlich. Jetzt nicht. Jetzt haben Kühe sehr viele Alternativen. Ich rede jetzt von allgemein Wiederkäuer. Kühe kommen nicht so in Versuchung. Aber jetzt haben wir hier eine Schneedecke und das Einzige, was rausschaut, sind die Alpenrosen. Und das kann ein Problem sein.
Also du stellst dir jetzt das vor, nicht, dass man das Gefühl hat, es ist jetzt da Schneedecke.
Ja, ich stelle mir das vor, ja. Jetzt kommt Winter und das ist die einzige Pflanze, die rausschaut, die grün ist, wo man irgendwie etwas kann naschen. Also der Schneehase wird kein Problem haben, das Alpenschneehuhn auch nicht.
Warum?
Die sind angepasst auf solche Nahrung. Aber Wiederkäuer haben ein Problem, also wenn irgendwelche Schafe da wären. Das heisst, wenn wir einen verfrühten Winter haben, also wir haben die Schafe noch oben und geissen, also in den Alpen, und nachher ist eben Schneedecke, alles Fressbare zu, außer die Alpenrosen, weil sie so ein schönes Poster macht und drüber schaut. Und dann kann es Vergiftungserscheinungen geben.
Rehe, Hirsche, Gämsen.
Ja, wenn sie zu viel essen, auch ein Problem.
Hm.
Das Problem für die Alpenrosen ist eigentlich auch der Klimawandel, weil sie braucht im Winter eine schützende Schneeschicht, die isoliert. Und wenn die fehlt, hat sie Stress und vertrocknet.
Oh nein. Ja, dann müssen wir schauen, dass das nicht passiert.
Oder du gehst im Winter zuschaufeln.
Mit was?
Schaufeln?
Nein, das Material.
Schnee.
Wenn es keinen hat. Kannst du noch etwas Gescheiteres sagen zum Schluss? Du hast ja sicher noch ein bekanntes Detail.
Nein, nein. Das ist die Linie gesehen, die der als Erster beschrieben hat. Rosenbaum.
Rosenbaum? Ja,
Rosenbaum.
Ist die Linie so klein gewesen?
Es gibt ja noch andere Rhododendron-Arten, wie ich gesagt habe.
Ah, nicht Alpenrosen. Hat Rosenbaum geheissen.
Die hat er auch beschrieben.
Also, jetzt fängt es wieder an winden wie verrückt und ich muss jetzt noch so ein bisschen da in der Gegend rumschmücken. Und was machst du?
Ich bin noch ein bisschen einfach.
Das ist so schön. Er kann einfach manchmal sein. In der oder auf der Vegetation fühlt sich der Beat einfach immer so wohl.